Eigentlich weißt du, dass diese Beziehung dir nicht gut tut. Ihr kommt euch nahe, dann entsteht wieder Abstand. Ihr trennt euch, ihr findet wieder zusammen. Ihr nehmt euch vor, dieses Mal wird alles anders. Und kurze Zeit später steckt ihr wieder in derselben Schleife. Und trotzdem fehlt dir etwas, sobald dieser Mensch nicht mehr da ist. Du vermisst ihn, du denkst an ihn. Vielleicht erwischst du dich sogar dabei, wie du auf dein Handy schaust und hoffst, dass eine Nachricht kommt. Und genau das macht solche Beziehungen so verwirrend. Denn normalerweise glauben wir, wenn eine Beziehung nicht funktioniert, müsste es sich doch falsch anfühlen. Aber manche Beziehungen fühlen sich überhaupt nicht falsch an. Manche Beziehungen fühlen sich intensiv an, vertraut, besonders und gleichzeitig bringen sie uns an unsere Grenzen. Warum das so ist und warum manche Beziehungen sich gleichzeitig richtig und falsch anfühlen können, darüber möchten wir heute sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Wir arbeiten seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe Unplugged.
Die meisten Menschen glauben, wenn zwei Menschen nur stark genug Gefühle füreinander haben, dann müsste da doch automatisch eine gute Beziehung entstehen. Aber genau das stimmt oft nicht. Wir erleben in unserer Beratung immer wieder Paare oder ehemalige Paare auch, bei denen die Gefühle selbst nie das Problem waren. Die Anziehung war da und die Sehnsucht war da und die Verbundenheit war irgendwie da. Und trotzdem sind sie immer wieder aneinander gescheitert. Und genau das macht diese Beziehung so schmerzhaft. Denn wenn keine Gefühle mehr da wären, dann wäre die Entscheidung oft viel, viel einfacher. Auch für mich ganz persönlich, ich finde immer, wenn ich erlebe, wenn Paare so ein Problem haben, das ist immer besonders tragisch. Weil im Grunde genommen könnten sie ja. Im Grunde genommen steht ihnen ja eigentlich nichts im Weg. Im Grunde genommen wissen sie ja, dass sie etwas ganz Besonderes haben. Und trotzdem scheitern sie dann oft an vielen Dingen, manchmal daran, dass die Geschwindigkeit nicht die gleiche ist, manchmal an der Kommunikation, aber vor allem nicht an der Liebe. Und das macht es gerade so doof dann in dem Moment.
Diese Beziehung, in denen es darum geht, ich kann nicht mit ihm, weil wenn wir beide zusammen sind, wenn wir versuchen, eine Beziehung aufzubauen, dann leiden beide oder es wird die ganze Zeit gestritten. Aber irgendwie schafft man es auch nicht ohne einander, weil meistens trennt man sich dann oder man entschließt sich, eine Pause zu machen, weil man vielleicht auch wirklich einfach keine Kraft mehr hat, weil das ja auch oft sehr nervenaufreibende Beziehungen sind. Aber auch die Pausen, die Trennung wird nicht durchgehalten, weil man schafft es halt auch nicht ohne einander. Ich gebe dir völlig recht, dass diese Beziehungen irgendwie was Tragisches haben. Von außen betrachtet ist es auch oft der Fall, dass man denkt, das sind zwei ganz tolle Menschen, aber zusammen ist es irgendwie, ja, manchmal eine richtige Katastrophe, weil beide sich irgendwie, ja, so triggern oder so wenig in einer Beziehung harmonieren, dass es was sehr Schmerzhaftes, Tragisches hat.
Wenn ich an solche Beziehungen denke, dann kommen mir immer so drei typische Dynamiken in den Kopf. Und das Verrückte daran ist, alle drei von diesen Dynamiken können sich wie Liebe anfühlen. Und alle drei von diesen Dynamiken können sehr starke Anziehung erzeugen. Und alle drei können dazu führen, dass man auch immer wieder zueinander zurückfindet. Weil das ist es ja gerade. Man findet ja auch wieder zusammen. Man tut sich weh und man sagt, man kann nicht, das ist zu viel. Aber dann führt der Weg wieder zurück. Und dann beginnt alles wieder von vorne.
Die erste Möglichkeit dieser drei Dynamiken ist, wenn einer von beiden Bindungsangst hat. Bindungsangst bedeutet nämlich keinenfalls, dass einer von beiden keine Beziehung möchte. Viele bindungsängstliche Menschen wünschen sich sogar wirklich sehr stark Nähe oder auch Liebe in ihrem Leben zu haben. Das Problem entsteht erst oft dann, wenn die Beziehung wirklich verbindlich wird. Nähe fühlt sich also erst total gut an, total positiv an. Aber irgendwann entsteht das Gefühl, irgendwie eingeengt zu werden, Erwartungen erfüllen zu müssen, seine Freiheit zu verlieren oder auch Verantwortung, die man eigentlich gar nicht haben möchte, übernehmen zu müssen. Und dann beginnt der Rückzug.
Bindungsangst ist ja eins der Themen, die wir schon häufig besprochen haben, gehört aber natürlich in diese Dynamik zwangsläufig mit hinein. Typische Situationen, in denen man sich wiederfindet, wenn der Partner an Bindungsangst leidet, sind: Man hat das Gefühl, alles läuft gut und plötzlich ist er distanziert und dann meldet er sich weniger Oder er braucht auf einmal mehr Zeit für sich und Zukunftsgespräche lösen irgendwie ein Unbehagen bei ihm aus. Und nach einem besonders schönen Wochenende zieht er sich dann zurück. Generell ist diese Dynamik geprägt von, umso mehr Nähe entsteht, umso mehr kommt auch zwangsläufig Distanz ins Spiel. Und dann steht man natürlich vor einer Dynamik, wo der eine Nähe sucht, der andere Distanz erschafft. Und dann hat man ja dieses, warum klappt es denn mit uns nicht? Weil, ja, die Gefühle sind da. Ich zweifle ja nicht daran, dass er mich liebt. Aber warum zweifelt er denn dann manchmal an unserer Beziehung? Und das ist natürlich eine Verletzung, die nicht einfach übergangen werden kann, ohne nicht irgendwo im Selbstwert sich wiederzuspiegeln. Und es macht dann, dass man in einer Dynamik feststeckt, wo es halt vor, zurück, zurück, vor, aber nie wirklich voran. Man kämpft immer um kleine Schritte und wenn man dann, ich sag jetzt mal, einen Kampf gewonnen hat und etwas näher sich erkämpft hat, wird es dann später wieder zunichte gemacht und man springt wieder zurück zu Platz 0, sage ich jetzt mal, und fängt wieder von vorne an.
Ja, der typische Kreislauf, wenn einer der beiden Partner Bindungsangst hat, ist, es gibt Nähe, dann kommt der Rückzug, dann kommt die Sehnsucht wieder. Und das ist ja durchaus von beiden Partnern so, denn ich hatte ja auch gesagt, dass auch eine bindungsängstliche Person sehnt sich nach Liebe, nach Nähe. Das heißt, wenn dann die Distanz da ist, dann kommt auf einmal doch die Sehnsucht wieder zurück. Dann kommt die Wiederannäherung, Nähe und dann kommt wieder der Rückzug.
Das ist der typische Kreislauf. Aber man muss sich ja auch fragen, wie fühlt sich das eigentlich für den Partner an? Gestern war doch alles noch gut. Warum zieht er sich denn jetzt plötzlich zurück? Oder was habe ich falsch gemacht, dass er jetzt sich so verhält?
Leider ist es ganz oft eine Dynamik, wenn einer Bindungsangst hat, dass der andere Partner dann oft die Schuld bei sich sucht, weil er ja merkt oder weil man das Gefühl bekommt, okay, war ich zu viel? Habe ich zu viel gemacht? Habe ich vielleicht zu viel Nähe eingefordert? Habe ich zu viel Gefühl gezeigt? War ich vielleicht zu fordernd? Habe ich zu viel Druck gemacht? Das ist eine ganz große Sensibilität und da zahlt natürlich einer, der Bindungsangst hat, total drauf ein, auf diese Schuldgefühle.
Was noch dazu kommt, ist, dass die Menschen, die an Bindungsangst leiden, ja dann auch so eine Art Empathieverlust empfinden in dem Moment, wo sie Distanz erschaffen. Weil guck mal, wenn ich dich liebe und ich brauche jetzt Distanz, dann werde ich natürlich Dinge machen, die Distanz erschaffen. Und wenn ich jetzt aber für dich fühlen würde in dem Moment, würde es mir nicht so einfach fallen. Das heißt, ich werde manchmal gemeiner sein, als es notwendig ist. Ich werde Streits anfangen, obwohl ich eigentlich auch in anderen Momenten drüber stehen könnte. Ich bin gereizt, ich bin kurz angebunden und vor allem habe ich nur meine eigenen Bedürfnisse im Kopf. Und dann steht man natürlich als Partner jemandem gegenüber, der auf einmal nur an sich denkt. Und du kommst irgendwie gar nicht mehr drin vor. Aber gestern hat er halt noch gesagt, er liebt dich. Und dann kommt man zu diesen ewigen W-Fragen. Warum? Wieso? Weshalb?
Das ist ganz oft der Fall, vor allen Dingen natürlich, wenn derjenige, der Bindungsangst hat, sich seine eigenen Muster nicht bewusst ist und so auch gar nicht reflektieren kann, was da eigentlich mit ihm passiert. Weil in dem Moment, wo er die Distanz erschaffen will, und das erlebe ich tatsächlich auch oft, werden manchmal wirklich, ich sag mal, gemeine Register gezogen, um den anderen so weit wie möglich von einem wegzustoßen. Das ist sehr verletzend für den Gegenüber oft.
Und was dann dazu kommt, ist, wenn dann der bindungsängstliche Partner irgendwann wieder in die Nähe geht und genug Distanz gehabt hat, dann kommt er wieder zurück. Und oftmals erwartet er, Schwamm drüber. Wir müssen da jetzt auch nicht so groß drüber reden. Ist doof gelaufen. Lass uns doch einfach die Zeit genießen, die wir jetzt wieder haben. Jetzt nähern wir uns wieder an. Ich möchte mich gar nicht rechtfertigen für das, was da passiert ist. Vor allem möchte ich mich auch nicht unbedingt entschuldigen dafür, dass ich dir wehgetan habe. Beziehungsweise ich erwarte jetzt, dass wir das einfach so liegen lassen und nicht weiter Beachtung schenken. Und dann hat man natürlich den Partner, der verletzt wurde, der wird gezwungen, immer wieder die Verletzung zu akzeptieren, ohne irgendwie in irgendeiner Form was dagegen tun zu können. Und umso häufiger dieser Kreislauf fortschreitet, umso sensibler wird er auch den Verletzungen gegenüber.
Vermeintlich wird er gezwungen.
Vermeintlich, ja. Natürlich hat man immer eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht. Aber wenn man jemanden liebt, inwieweit hat man denn da wirklich Möglichkeiten?
Genau, und da greift dann ja wieder die Dynamik, dieses Denken, ich kann nicht mit und ich kann nicht ohne ihn. Ist ja auch oft ein, dieser Mensch tut mir weh, aber wenn er dann wieder ankommt, sich entschuldigt, dann verzeihe ich ihm, dann ist er wieder da, obwohl ich vielleicht auch schon im Hinterkopf habe, vielleicht wird es nicht gut ausgehen dieses Mal.
Ja, da kommen halt zwei Muster oft zueinander. Und zwar der eine Partner, der irgendwie gelernt hat, Verzeihen ist notwendig und ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, als zu akzeptieren. Ich muss sozusagen irgendwie den Erwartungen entsprechen und ich darf mich da nicht gegen äußern so richtig. Oder mir fällt es auch sehr schwer, Grenzen zu ziehen. Und dann den anderen Partner, der wiederum erwartet, dass seine Verfehlungen einfach übergangen werden und akzeptiert, weil er meint es ja doch gar nicht so. Das war doch nur aus dem Affekt. Das war doch irgendwie, ich habe das zwar gesagt, aber du weißt doch, ich meine es eigentlich gar nicht so. In Wirklichkeit liebe ich dich doch. Ich habe da vielleicht Dinge gesagt und getan, aber das war doch nur, weil du das und das gesagt hast. Und dann kommt man an so einen Punkt, wo der eine Partner halt erwartet, dass du ihm das alles vergibst.
Also mein Eindruck ist manchmal, dass oft die Menschen, die Bindungsangst haben, gar nicht so reflektiert sind, was ihre eigenen Muster angeht. Aber die Partner, die mit Bindungsängstlichen zusammen sind, die kommen doch schon sehr schnell zu dem Muster und informieren sich dann darüber, was ist Bindungsangst, was passiert bei demjenigen. Und das führt natürlich oft zu ein bisschen einem falschen Verständnis von Bindungsangst. Also nicht Verständnis von, wie man das versteht, sondern Verständnis von, dass man es dem anderen durchgehen lässt, weil man denkt, okay, ich habe mich jetzt über Bindungsangst informiert, ich weiß, was das ist, ich weiß, dass das tiefere Ursachen hat. Und dann fällt es einem noch schwerer, die Grenze zu setzen, weil man ja immer denkt, naja, aber es ist ja vielleicht auch was, woran er arbeiten kann. Und dann kommt ein ganz, ganz großes Verständnis von dem Gegenüber und man akzeptiert dann eventuell den Rückzug sogar besser, wenn man über diese Angst weiß, weil man ja auch denkt, okay, es ist ja eine Angst, er handelt ja aus Angst und nicht, weil er mich jetzt nicht mag. Das begünstigt ganz oft diesen Kreislauf. Und da nochmal, natürlich ist es gut, sich über Bindungsangst zu informieren, aber natürlich ist es letztendlich an dem, der Bindungsangst hat, dieses Muster zu erkennen und irgendwie daran zu arbeiten und nicht an dem anderen, alles zu akzeptieren, einfach weil man einen vermeintlichen Grund für sein Verhalten gefunden hat.
Ja, vor allem, weil man es ja auch mit so einem Jekyll- und Hyde-Charakter zu tun hat. Also da sind ja zwei verschiedene Persönlichkeiten, die da eine Rolle spielen bei bindungsängstlichen Menschen. Es ist natürlich immer die gleiche Person, aber wenn er in der Distanz ist, ist er ja viel, ich sage jetzt mal, härter zu den Menschen, als wenn er die Nähe sucht. Das heißt, wenn du es mit so jemandem zu tun hast und du versuchst, eine Grenze aufzuzeigen und er ist in der Distanz, ihn interessiert die Grenze nicht, weil er will doch, dass es alles hier gerade den Bach runter. Er sabotiert ja mit Absicht. Also wenn du eine Grenze aufzeigst, dann ist er sehr froh und ja, sagt, das ja natürlich, ist, das ist so, da habe ich auch gar keine Lust drauf. Und bla,
das ist
bla,
das
bla.
Trotzige Kind, ne? Ja, das trotzige Kind, was dann bei manchen rauskommt, so, ach so, du sagst mir, was ich machen soll oder du möchtest, dass ich das mache, ich mache jetzt genau das Gegenteil, um dich zu verletzen, um dir zu zeigen.
Genau, weil es nur um den Konflikt selbst geht, um zu begründen, warum man sich entfernt. Und Jekyll und Hyde deswegen, weil manchmal hast du es halt mit so jemandem zu tun, der ist unempathisch dann in dem Moment, der ist gemein, der ist verletzend. Der verfolgt ein Ziel und da geht es eigentlich nur um ihn. Ich möchte Abstand, ich möchte irgendwie Freiheit oder was auch immer er sich da, ich sag mal, einbildet in dem Moment. Und dann hast du es natürlich auch nochmal mit diesem anderen Charakter zu tun, der ja natürlich, wenn er die Nähe sucht, schon reflektiv ist. Er weiß ja, dass das irgendwie doof ist. Aber in dem Moment, wo er kommt, weiß er halt auch, was er verliert an dir. Und das kann er unter Umständen dir auch mitteilen, dass er ja weiß, wie wichtig du ihm bist. Und dann hat man halt dieses Problem, dass man irgendwie schwer gegen diese beiden Menschen ankommt. Weil wenn man versucht, mit ihm zu kämpfen, wenn er kämpfen möchte, dann verliert man, weil er zu allem bereit ist. Und wenn man die Nähe sucht, dann ist man halt froh, dass er die Nähe sucht und möchte auch irgendwie, das tut ja auch selber einem gut und das dann nicht aufs Spiel setzen. Und so ist man dann in dieser Zwickmühle.
Wenn du dich in dieser Folge wiedererkennst und das Gefühl hast, immer wieder in dieselben Schleifen zu geraten, dann lohnt es sich, einmal genauer hinzuschauen. Oft ist gar nicht so leicht zu erkennen, was eigentlich zwischen zwei Menschen passiert. Ob Verlustangst, Bindungsangst oder eine Dynamik, die beide immer wieder an denselben Punkt führt. Wenn du dir mehr Klarheit für deine eigene Situation wünschst, kannst du gerne eine kostenlose Erstberatung bei uns buchen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Kommen wir zu der nächsten Möglichkeit der Dynamiken, die dieses Problem von ich kann nicht mit ihnen und ich kann auch nicht ohne ihn auslösen kann. Das ist nämlich die Verlustangst. Verlustangst bedeutet die Angst vor dem Verlassenwerden. Eine Beziehung wird also viel emotionaler und bekommt einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Dadurch entsteht ein ständiger Wunsch nach Sicherheit. Man möchte also ständig wissen, wo stehen wir, liebt er mich noch, ist wirklich alles in Ordnung. Und schon kleinste, ich sag mal, Veränderungen in der Beziehung oder Veränderungen in seinem Verhalten können eine wahnsinnig große Unsicherheit auslösen. Ganz typische Situation ist, er antwortet irgendwie später als sonst oder vielleicht wird ein Treffen abgesagt oder sein Verhalten wirkt an dem einen Tag vielleicht ein bisschen kühler als sonst und es wird sofort als Bedrohung für die Beziehung empfunden. Man bekommt sofort Angst, dass die Beziehung zu Ende ist, dass die Beziehung oder die Liebe weg ist und man beginnt einfach sehr viel zu analysieren, man grübelt, man sucht nach Anzeichen entweder der Liebe oder der Trennung und man versucht, Sicherheit wiederherzustellen.
Wir haben sehr viel schon über Verlustangst hier in unserem Podcast gesprochen. Ich möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, dass es da noch weitere Folgen zu gibt. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht in Gänze versuchen zu erklären, sondern ich versuche mal einen Perspektivwechsel zu machen. Und zwar der Partner, der es mit einem verlustängstlichen Menschen zu tun hat. Der Grund auch, warum es manchmal sehr schwer ist, mit jemandem umzugehen, der Verlustangst hat, ist, dass man sich immer irgendwie fühlt, als wäre man verantwortlich, wie der andere sich gerade fühlt, weil der so sensibel auch reagiert, weil der verlustängstliche Mensch guckt ja ganz genau. Und er sieht ja die kleinen Veränderungen oder vermeintliche Veränderungen und nimmt dann unter Umständen auch das Schlimmste an. Das heißt, der Partner selbst läuft ja wie so auf Eierschalen, weil der will natürlich nicht irgendwie dir einen Grund geben, deine Angst zu aktivieren. Und wenn es dann passiert, fühlen sich diese Menschen oft sehr ungerecht behandelt, weil sie sagen, du weißt doch gar nicht, was ich fühle. Du wirfst mir jetzt vor, dass ich dich nicht mehr liebe, aber das weißt du doch gar nicht. Du kannst doch gar nicht in mich hineingucken. Nur weil ich irgendwie mich jetzt 2 Tage lang nicht gemeldet habe, heißt es doch nicht, dass das jetzt hier alles so schlimm ist und die Beziehung in Gefahr ist, sondern warum auch immer. Und dann hat man es natürlich oft mit jemandem zu tun, also als Partner, wo man sehr, sehr viel Druck ausgesetzt ist. Und diese Männer sagen oft, sie klammert ganz, ganz doll oder sie ist irgendwie zu viel. Es fühlt sich nicht so gut an, weil es irgendwie so übergriffig ist.
Können auch Frauen sein? Kann auch der Mann verlustängstlich
natürlich,
sein?
Natürlich, natürlich. Einfach der Partner, der eine und der andere. Und das sind so diese Gefühle, die da vorherrschen dann in dem Moment.
Die verlustängstliche Person ist auf jeden Fall oft eine sehr sensible Person, die mit ihren Fühlern einfach wahnsinnig stark im Außen ist und die ganze Zeit die Umgebung und die Menschen ihrer Umgebung scannt und darauf geschult ist, kleinste Verhaltensänderungen, kleinste Veränderungen zu sehen, um dann darauf einwirken zu können. Das heißt auch, dass, und da beginnt dann ja auch die Verlustangst so ein bisschen, dass ganz viel auf die Beziehung projiziert wird. Das heißt, wenn die Person merkt, dass die andere Person gerade zum Beispiel distanzierter ist, etwas vielleicht kühler wirkt als sonst, dann ist die Begründung, die der verlustängstliche Mensch findet, ein, das muss was mit mir zu tun haben. Vielleicht ist die Beziehung in Gefahr. Ich bin jetzt irgendwie dafür verantwortlich, dass sich die andere Person wieder in Anführungsstrichen gut oder besser fühlt. Und genau das löst ja diesen Druck bei dem anderen Menschen ganz oft aus. Ne? Dass du hast es jetzt gesagt, die Verantwortung, der andere Mensch fühlt Druck, weil er irgendwie die Verantwortung mit für den anderen Menschen übernehmen muss. Weil im Zweifel ist er einfach nur distanziert und kühler, weil gerade irgendwie ganz viel in seinem Kopf oder in ihrem Kopf vorherrscht, was gerade nicht sortiert werden kann. Aber es muss ja gar nicht zwangsläufig was mit der Beziehung zu tun haben.
Der Partner, der sagt oft so Dinge wie, der verlustängstliche Partner fragt mich die ganze Zeit, wie es mir geht und ob alles okay ist. Und das ganz, ganz häufig, mehrmals am Tag, 5, 6 Mal. Und es ist alles okay, aber wenn ich dann nicht irgendwie so reagiere, wie der andere Mensch das dann irgendwie denkt, ich reagieren müsste, wird dann gleich nachgebohrt. Und auf einmal habe ich das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, wie ich mich fühle, dass alles okay ist, obwohl ja alles okay ist.
Genau, da kann nur einmal ein Smiley in der Nachricht fehlen oder die gewohnte Morgen-SMS und schon kommt halt bei einem verlustängstlichen Menschen eine wahnsinnig große Unsicherheit und eine Verlustangst hoch. Irgendwie das Gefühl, irgendwas läuft hier schief, irgendwas ist da im Busch. Und weil die ja so oft so feine Antennen haben und ja wirklich auch oftmals sehr gut in ihrem Job sind, manchmal ist auch was.
Ja, natürlich, manchmal ist auch was. Aber das möchte ich jetzt ausklammern an der Stelle.
Weil das machen wir.
Sonst nicht, dass wir in die Paranoia jetzt abgleiten. Wie im Leben gibt es ja immer irgendwie Gründe und manchmal sind die eingebildet, aber manchmal leider real. Ich wollte noch mal einmal zu der Verlustangst selbst und zu den Partnern selbst zurückkommen. Der verlustängstliche Mensch sucht halt super viel Nähe und muss sich die ganze Zeit bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Das heißt, er braucht ganz, ganz viel Zuspruch und manchmal auch nur den Zuspruch, damit er das Gefühl hat, dass diese Aufregung oder Unruhe, die er verspürt, weggeht. Und das ist für den Partner, der es mit so jemandem zu tun hat, oft nicht verständlich, wie jemand so viel Aufmerksamkeit und Zuspruch bedarf, weil er so, so unsicher wird, weil er ihn ja oft auch anders kennengelernt hat. Verlustangst ist halt eine Sache, die sich dann verstärkt im Laufe der Beziehung. Und während er vielleicht am Anfang eine sehr selbstständige, taffe Frau unter Umständen kennengelernt hat, die super ihre Dinge managt und irgendwie auch unter Umständen gar nichts von ihm wollte oder wie auch immer oder gar nicht so interessiert war am Anfang, ist es dann ein Jahr oder zwei Jahre später so, dass sich das alles komplett gedreht hat und man schon manchmal auch von gewissen Abhängigkeiten reden kann dann in dem Moment. Abhängigkeiten werden wir sicher in diesem Podcast nochmal besprechen irgendwann. Ich möchte nur eine Sache dazu sagen, damit man eher weiß, wovon ich rede. Wenn du auf dem Sofa sitzt und nichts mit dir anstellen kannst und die Wände hoch und runter läufst und diese innere Unruhe verspürst und das Einzige, was das wegmachen kann, ist, dass du jetzt mit ihm telefonierst, dann können wir von einer Abhängigkeit reden.
Der typische Kreislauf einer Person, die verlustängstlich ist, ist meistens ein sehr dramatischer Kreislauf, weil Verlustangst nun mal wirklich eine ganz, ganz große Angst ist und auch durch ganz viel Unsicherheit geprägt ist. Am Anfang steht eine Unsicherheit, die dann wächst zur Angst, dem Bedürfnis nach wahnsinnig viel Sicherheit, die der Partner eingeben kann. Der Druck auf die Beziehung wächst dann also sehr stark. Und wenn der Partner diese Sicherheit nicht erfüllen kann, dann kommt noch mehr Unsicherheit und der Kreislauf beginnt wieder und meistens sogar verstärkt mit noch mehr Unsicherheit, noch mehr Angst und noch mehr Bedürfnis nach Sicherheit.
Beide Partner kommen immer wieder an den Punkt, wo sie komplett ausgelaugt sind. Und das sind dann auch meistens die Momente, wo sie sich kurz voneinander entfernen, weil auch der verlustängstliche Mensch kann halt irgendwann nicht mehr. Das ist zu viel. Und auch der Partner hält es irgendwann nicht mehr aus, für den anderen und seine Gefühlswelt so doll verantwortlich zu sein. Und braucht dann auch oft eine Pause. Und das ist so der Moment, wo sie sagen, es funktioniert ja irgendwie nicht mit uns. Aber sie kommen wieder zusammen. Weil die Liebe ist ja da, die Gefühle sind ja da. Es ist nur die Art und Weise, der Umgang, der schwierig ist dann in dem Moment.
Die Beziehung ist schwierig. Ne? Ja. Das sind wirklich, sowohl bei der ersten Möglichkeit als auch bei der zweiten Möglichkeit, ist die Beziehung schwierig. Die Liebe ist da, die Gefühle füreinander. Du hattest ja auch gesagt, oft sind es auch völlig unterschiedliche Menschen, in die man sich verliebt hat und die sind ja auch nicht weg. Und die Beziehung ist aber einfach sehr, sehr schwierig und dadurch entsteht natürlich auch dieses, wir können nicht ohne einander, weil wir lieben uns so, aber wenn wir versuchen zusammen zu sein, dann laufen wir beide mit Anlauf gegen die Wand. Die dritte Möglichkeit ist eine toxische Dynamik oder eine schlechte Passung. Toxisch bedeutet nicht zwangsläufig, dass einer der Partner narzisstisch ist oder manipuliert oder dass böse Absichten dahinter stecken. Manchmal bedeutet toxisch einfach, die Dynamik zwischen zwei Menschen tut beiden nicht gut. Das heißt, die Beziehung bringt dauerhaft mehr Leid als Stabilität hervor. Oder auch beide triggern sich gegenseitig immer wieder.
Toxisch ist natürlich ein großes Wort. Und es ist so besetzt von vielen Themen, die es gibt, aber die gar nicht so häufig sind. Wie sagen wir jetzt mal Narzissmus oder so. Oder ganz dolle manipulative Sachen. Aber toxisch kann auch schon sein, wenn man immer wieder dieselben Streitthemen hat. Man verzweifelt immer wieder an den gleichen Dingen, insbesondere mit dollen Verletzungen. Ich rede jetzt nicht darüber, dass man sich irgendwie zum 100. Mal streitet, weil der Schwamm nicht weggeräumt wurde, sondern ich rede hier über Verletzungen, ne? Also man geht aufeinander los im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man dann zum Beispiel miteinander streitet, dann geht es wirklich ans Eingemachte. Es kann aber auch eine Sache sein, wo die beiden Menschen fundamental im Gegensatz zueinander stehen. Es könnte zum Beispiel sein, der eine hat ein anderes Näheverständnis, der andere hat ein anderes Freiheitsverständnis. Oftmals können es auch so kulturelle Dinge sein, also die Art und Weise, wie man sich vorstellt, wie eine Beziehung sein soll. da müssen sich halt manchmal Leute aufeinander zubewegen, um einen Kompromiss zu finden. Wenn das aber nicht möglich ist, dann wird man auch dort immer wieder ganz doll aneinander geraten.
Bei toxischen Dynamiken, und ich hatte das ja schon am Anfang einmal gesagt, ist es meistens so, dass wenn man von außen drauf schaut, dass man zwei wahnsinnig tolle Personen hat, die man beide irgendwie gerne hat, die man beide auch als liebevoll bewerten würde. Aber wenn sie zusammen sind, dann bringen sie aneinander das Schlechteste hervor. Und das höre ich auch ganz oft von Menschen, die sich in so einer Beziehung befinden, dass die sich selber auch gar nicht wiedererkennen, dass die selber auch oft über sich erschrocken sind, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, das hat mich so verletzt, ich habe dann die und die Sachen gesagt, eigentlich entspricht mir das gar nicht. Das ist wirklich dieses Bild von, man bringt nicht, so wie es ja im besten Fall sein soll, das Beste aneinander hervor, sondern tatsächlich oft das Schlechteste.
Die Beziehung gleitet halt dann ins Toxische ab, wenn, du hattest es in der Einleitung hier zu dem Teil ganz gut gesagt, wenn es halt mehr Leid als Stabilität bringt. Ich gebe ein anderes Beispiel. Wenn ein Partner sofort Probleme anspricht und der andere wiederum sich aber immer sofort zurückzieht, sodass es nie zum Gespräch kommt, weil der eine kann darüber nicht reden, der andere möchte die ganze Zeit reden, dann ist es an sich ja nicht toxisch. Es wird halt dann toxisch, wenn es einfach die Beziehung dominiert, mit anderen Sachen vielleicht noch zusammen, aber so, dass es fundamental euch ganz doll im Weg steht, so dass das Zusammenleben dominiert wird von diesen Dingen dann. Anderes Beispiel, der eine fühlt sich kontrolliert und der andere fühlt sich alleine gelassen. An sich kein Problem, könnte man einfach lösen, aber wenn auf einmal das so zentral wird in der Beziehung, dass man immer und immer wieder an diesen Punkt gerät, und es keine Lösung vermeintlich dafür gibt und man so traurig und so aneinander gerät, dann kann man sagen, es kippt, obwohl es eigentlich eine kleine Sache ist. Es ist also die Intensität und die Stärke von den einzelnen Dingen, die da eine Rolle spielen.
Eine Beziehung mit einer toxischen Dynamik hat oft den Kreislauf, dass es Nähe gibt, dann gibt es einen Konflikt. Der Konflikt wird mit ganz, ganz großen Verletzungen oft begangen und danach kommt aber eine Versöhnung, weil man eben doch nicht ohne einander kann. Die Hoffnung auf, jetzt wird alles besser, wir arbeiten an uns und jetzt schaffen wir das. Und danach kommt wieder der gleiche Konflikt, die gleichen Themen.
Ja, das ist die emotionale Achterbahnfahrt, die wir auch schon öfters besprochen haben. Also kann zumindest die sein. Bedeutet, es sind halt die ganz, ganz großen Gefühle, große Verletzungen, große Versöhnung. Und es ist dieser Wechsel, der die Beziehung eigentlich sehr intensiv macht, aber nicht tragbar. Weil oftmals brauchen die Menschen, die in so einer Situation feststecken, eigentlich viel mehr Berechenbarkeit, Sicherheit, Ruhe, Entspannung, Loslassen. Das sind eigentlich die Dinge, die sie brauchen, kriegen sie aber nicht. Sie kriegen halt die großen Gefühle, sie kriegen halt das Drama, sie kriegen halt die Liebe, sie kriegen halt den Stress.
Genau, es sind Auf- und Abbeziehungen, ne? Mit ganz großen Ausschlägen nach oben und nach unten, aber der Mittelwert quasi fehlt.
Ja, man fühlt sich natürlich auch lebendig, sicherlich, es ist nicht langweilig, aber all die ganzen positiven Dinge, die die anderen Sachen eigentlich bringen würden, Berechenbarkeit, Stabilität, die werden oft nicht gewertschätzt dann in dem Moment genug in meinen Augen. Deswegen können die Leute so schwer aus dieser Beziehung auch aussteigen, weil das Niveau ist so hoch. Das emotionale Niveau ist so hoch, dass alles andere sich nicht mehr gut anfühlt in dem Sinne, sondern lahm.
Kommen wir zu der großen Gemeinsamkeit. Alle drei Dynamiken können sich anfühlen wie die große Liebe. Und es kann auch bei allen drei Dynamiken sein, dass man sehr viel für den anderen fühlt, dass man den anderen liebt, dass man das Gefühl hat, ich kann nicht ohne ihn. Trotzdem können alle drei Varianten dazu führen, dass man immer wieder aneinander scheitert, dass man immer wieder sich trennt, dass man immer wieder denkt, ich kann nicht mehr, das ist zu viel, ich brauche eine Pause.
Liebe ist ein Stichwort, was sehr wichtig ist, weil gerade bei solchen Art von Beziehungen ist oft, wie gesagt, die Liebe nicht das Problem. Es kann natürlich sein, dass unterschiedlich stark geliebt wird. Es gibt halt ab und zu den Fall, wo einer wahnsinnig doll liebt und der andere liebt und dadurch ein Machtgefälle entsteht, was, ich sage jetzt mal, Raum gibt für solche Dynamiken, weil der eine sich halt etwas erlauben kann, weil er halt weniger zu verlieren hat dann in dem Moment und dann ob es jetzt das Gebot der Faulheit ist oder das Gebot, dass er irgendwie Freiheit haben möchte oder der Chef sein möchte für sich und sein Leben und du nur so Co-Pilot bist, mitfahren darfst, aber nichts zu sagen hast, gibt es auch. Aber in den meisten Fällen ist Liebe eigentlich nicht das Problem, sondern es ist der Umgang, es ist die Beziehung selbst, die Art und Weise, wie wir Beziehung führen, wie wir lieben, nicht dass wir lieben, sondern wie.
Das ist so ein bisschen die Frage, lautet in den Fällen nicht, sind da Gefühle oder lieben wir uns, sondern es ist eigentlich die Frage, warum schaffen wir es trotz der Liebe oder trotz der großen Gefühle nicht, eine stabile Beziehung zu führen.
Und deswegen fühlen sich Beziehungen oft so intensiv an, weil sie bestehen ja nicht nur aus Nähe, sondern sie bestehen aus Nähe und Verlust. Nicht nur aus Verbundenheit, sondern Verbundenheit und Distanz. Und aus Anziehung und Schmerz. Genau das ist es, was diese, ich sag jetzt mal, Dinge so intensiv macht und vor allem die Leute aneinander kettet dann auch in dem Moment. Und diese Kette ist natürlich die Achterbahnfahrt oftmals. Also man wird aneinander gekettet durch das Wie und nicht durch das Was. Wir lieben uns auf eine Art und Weise, die halt sehr, sehr doll ist. Und der Punkt, wo man eigentlich eingreifen kann, ist nicht, dass die Liebe irgendwie das Problem ist und die Gefühle füreinander, sondern man muss eigentlich dort eingreifen, wie wir die Beziehung führen, wie wir miteinander umgehen, wie wir aufeinander nicht Rücksicht nehmen. Weil die Beziehung selbst ist ja schön, da haben sich ja zwei gefunden. Warum sollen die das denn aufgeben? Sollen sie jetzt irgendwie mit jemand anderem zusammen sein, wo sie nur die Hälfte fühlen? Nee, das ist natürlich nicht die Alternative. Aber die Alternative kann es natürlich auch nicht sein, sich zu verausgaben und am Ende aneinander zu scheitern und dann wirklich 10 Jahre in den Sand zu setzen. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo der andere unter Umständen einer von beiden aufgibt oder sich umorientiert und dann steht man vor dem Scherbenhaufen dann. Weil es ist nicht durchzuhalten. Niemand hält das durch. Das ist das Problem.
Das Tragische an solchen Beziehungen ist vor allem, dass sie sich auch nicht eindeutig anfühlen. Ne? Also wenn es jetzt nur schlecht wäre, wenn es jetzt, wenn man sich einfach die ganze Zeit nicht gut fühlt, dann wäre ja auch die Entscheidung leicht. Aber es gibt ja auch diese schönen Momente. Ne? Es gibt ja auch dieses gute Gefühl, dieses verbundene Gefühl, die Liebe.
Wenn du in so einer Beziehung drin steckst, dann bedeutet es nicht, dass automatisch alles verloren ist, sondern das Band, das ihr habt, ist ja da. Die Liebe, die ihr habt und die Gefühle, die ihr habt, verbinden euch ja. Und du kannst es ja auch andersherum sehen. Ihr habt große Hindernisse und Dinge, die euch auseinandertreiben und trotzdem ist das Band stark genug, um wieder zueinander zu finden.
Die Kunst ist in solchen Fällen, nicht gegeneinander zu arbeiten, ne? Nicht dieses Bild haben von wir kämpfen gegeneinander, wir kämpfen um das Recht, wer hat jetzt hier wen stärker beleidigt, wer hat die größeren Ängste, auf die Rücksicht genommen werden, sondern da irgendwie so einen gemeinsamen Weg zu finden und vor allen Dingen auch sich seiner Muster bewusst zu werden, und zwar beide. Nicht, es reicht nicht, wenn einer sagt, naja, der eine hat das Muster, der andere hat das Muster. Es müssen schon beide sein, die sich der Dynamiken und der Muster bewusst werden und dann ganz präzise an ihren Ängsten oder auch an ihren alten Verletzungen arbeiten können.
Zum Ende möchte ich nochmal an den Anfang zurückkehren. Ich kann nicht mit ihm, aber ich kann auch nicht ohne ihn. Wichtig ist, du bist damit nicht allein. Tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Menschen, die genau diesen inneren Konflikt spüren. Sie lieben jemanden und sie vermissen jemanden und gleichzeitig leiden sie an der Beziehung. Und das macht sie nicht verrückt und das macht sie nicht schwach. Und es bedeutet auch nicht, dass automatisch, dass ihre Gefühle falsch sind. Es bedeutet nur, dass zwischen Liebe und einer funktionierenden Beziehung manchmal ein Unterschied ist. Und vielleicht geht es erstmal nur darum, die Dynamik zu verstehen, in der ihr beide gerade steckt. Denn manchmal entsteht Klarheit nicht dadurch, dass man sofort weiß, was man tun soll, sondern dadurch, dass man endlich versteht, was eigentlich hier passiert. Und oftmals ist es der erste Schritt, um raus aus dieser Dynamik zu kommen und wieder miteinander aufeinander zuzugehen, ohne dass man sich dann später wieder entfernt und die gleichen Fehler wieder macht.
Vielen Dank, Bela.
Du auch.
Zum Schluss noch etwas Wichtiges. Wenn du dich in dieser Folge wiedergefunden hast und das Gefühl kennst, gleichzeitig an einem Menschen festzuhalten und an der Beziehung zu leiden, dann geht es vielleicht nicht nur um die Frage, ob ihr zusammengehört, sondern auch darum zu verstehen, was eigentlich zwischen euch passiert. Denn genau das ist oft der schwierigste Teil. Wenn große Gefühle da sind, aber gleichzeitig immer wieder dieselben Konflikte, dieselben Verletzungen und dieselbe Unsicherheit entsteht. Allein ist das oft schwer einzuordnen, weil man mitten in der Situation steckt und die eigene Dynamik nur schwer von außen betrachten kann. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, schreib uns gerne an podcast@liebe-unplugged.de. Wir schauen gemeinsam auf deine Situation und geben dir eine erste Orientierung. Wenn dir Liebe Unplugged gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung. Neue Folgen erscheinen immer sonntags. Also abonnier den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Bis zur nächsten Folge.